Ja, liebe Geschwister, guten Morgen. Wir haben ja heute schon einen großen Bogen beschrieben vom Aufgehen des Morgensterns bis zur Grablegung. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Zeit einen Monat zurück, wo es um adventliche Menschen und das Warten und solche Dinge ging. Es gibt noch jemanden, den man in der Bibel finden kann, den man zu den adventlichen Menschen zählen kann. Und den möchte ich mir heute ein bisschen herauspicken. Das ist Josef von Arimathea. Eine kleine Episode mitten aus der großen Ostergeschichte, aber vielleicht ist es ganz gut, mal völlig unabhängig von dem Ostergeschehen, nur zu betrachten, was die Begegnung mit Jesus, mit diesem Menschen gemacht hat. Ich habe nach Weihnachten von meinem Schwager gehört, dass in seiner evangelischen Gemeinde im Westfälischen der Christbaum dieses Jahr ganz anders geschmückt war, als wir das so kennen. Und ich stelle mir mein und eure Gesichter vor, wenn wir am dritten Advent hier in den Raum gekommen wären und der Baum hätte hier wie immer gestanden, aber er hätte ganz anders ausgesehen, als wir es gewohnt sind. Er wäre auf der linken Hälfte nur mit roten Äpfeln dekoriert gewesen, auf der rechten Hälfte nur mit rostigen Nägeln und obendrauf hätte eine Dornenkrone gehangen. Könnt ihr euch das bildlich vorstellen? Entspricht nicht unseren weihnachtlichen Gewohnheiten, würde ich sagen. Sicherlich auch eine Geschmacksfrage, aber ich denke, was man deutlich machen wollte mit diesem Jesus von Nazareth, ist das Grundproblem unseres Lebens und der menschlichen Geschichte gelöst worden. Das hat man auf diese Weise ganz gut hingekriegt. Und so ist auch die Ostergeschichte ja eine Handlung, die alles andere in den Schatten stellt. Und darum ist es kein Wunder, dass eine kleine Begebenheit am Abend des Karfreitags vielleicht nicht im Fokus unserer Aufmerksamkeit steht, weil das, was davor und danach passiert, so überwältigend ist, dass dies als kleines Detail vielleicht gar nicht so wichtig zu sein scheint. Wir finden diese Begebenheit in allen vier Evangelien und ich könnte jetzt fast beliebig eines davon als Predigttext nehmen. Wir brauchen sie alle, um das ganze Bild zu bekommen, weil wir überall kleine Details extra erfahren. Fange ich mal bei Markus an, weil wir gerade bei Markus sind. Ihr erinnert euch vielleicht auch, als wir Markus gespielt haben hier in diesem Raum, als es dunkel wurde plötzlich und Jesus vom Kreuz genommen wurde. Um diese Szene geht es. Markus 17 am Ende, ab 42. Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, gab er Josef den Leichnam. Und der kaufte ein Leintuch und nahm ihn ab und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen, und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Josef, sahen, wo er hingelegt wurde. So ähnlich mit kleinen Details steht es in allen vier Evangelien. Was für eine Begebenheit. Kurzfassung könnte man sagen, Josef ging zu Pilatus und erbat sich den Leichnam Jesu. Das ist eine Heldentat, über die wir nicht so viel hören, wie ich schon sagte, weil die anderen Dinge ringsherum wichtiger waren. Und darum wollen wir uns ihn etwas näher anschauen. Wer war dieser Mann? Wir wissen nur ein paar Dinge über ihn. In Matthäus erfahren wir, das steht hier zum Beispiel nicht drin, dass er ein reicher Mann war aus Arimathea und er war auch ein Jünger Jesu. In Markus ist dieser Hinweis auf den angesehenen Ratsherrn, der auf das Reich Gottes wartete. Eine kleine Nuance anders. In Lukas erfahren wir, dass er ein guter, frommer Mann war und im Rat ihr Handeln nicht gebilligt hatte. Er war aus Arimathea, einer Stadt der Juden, und wartete auf das Reich Gottes. Und bei Johannes lesen wir schließlich noch, danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Also, ein reicher Mann, der es sich offensichtlich leisten konnte, für sich selbst Bestattungsvorsorge zu treffen, würden wir heute sagen. Er hatte sich schon ein Grab gekauft, denn das erfahren wir in einem Bericht, dass es sein eigenes war, dass er sich aus dem Felsen hatte hauen lassen. Und so ist es logisch, dass noch niemand anderes darin gelegen hatte, denn Mehrfachbelegung von Grabstätten, so wie wir das heute kennen, nach so und so vielen Jahrzehnten, war definitiv keine jüdische Erfindung. Es war also schon mal ein erhebliches Opfer, was er bereit war zu bringen, indem er seine eigene, sicherlich nicht ganz billige Grabstätte zur Verfügung stellte. Dann erfahren wir, dass er ein angesehener Ratsherr war, ein Mitglied des Synedriums oder des Hohen Rates, wie er auch genannt wird, des obersten Gerichtshofes der Juden. Und das ist sehr interessant, sich das für einen Moment zu vergegenwärtigen, weil das war nicht nur ein Debattierclub, so wie der Deutsche Ethikrat zum Beispiel, wo zwar viel geredet, aber nichts entschieden wird. Nein, nein, es war ein ganz wichtiges Entscheidungsgremium. Wenn man ein Lexikon aufschlägt, wird man finden, dass es das 70-köpfige höchste Gremium der Juden war vom 2. Jahrhundert vor Christus bis 70 nach Christus. Gleichzeitig das oberste Gericht. Es tagte unter dem Vorsitz des amtierenden hohen Priesters. War ganz erstaunt zu lesen, dass es unter Napoleon mal in Frankreich eine Wiederbelebung gegeben hat, unter der französischen Judenschaft. Dann hat es seit 2003 in Israel Bemühungen. Man diskutiert darüber, wann dieser Hohe Rat wieder gegründet wird. Und einige haben es schon mal versucht, aber das ist irgendwie schiefgegangen. Ich habe mich jetzt nicht näher damit beschäftigt. Aber also eine spannende, bis in die heutige Zeit aktuelle Geschichte. Zu diesem Gremium also gehörte dieser Josef von Arimathea. Er bestand aus Ältesten, Gesetz- und Schriftgelehrten. Seine Macht wurde durch Herodes und nachher auch durch die Römer, die ja den Juden die Ausübung der Todesstrafe verboten hatten, beschnitten. Deshalb brauchten die Juden ja die Staatsmacht. Und wir können eine ganze Reihe von Personen im Johannesevangelium, Lukasevangelium, Apostelgeschichte zuhauf, unser Herr selber, Petrus, Johannes, Stephanus, Paulus, sie alle wurden vor diesem Gremium, dem Synedrium, vernommen. Und wenn man zu diesem 70-köpfigen Gremium gehörte, dann gehörte man also zur Crème de la Crème der jüdischen Gesellschaft. Der hohe Priester wurde vom König eingesetzt und dann gehörten Schriftgelehrte und Älteste dazu. Es liegt also nahe, denke ich, dass Josef zu dieser dritten Gruppe der theologischen Laien gehörte, vielleicht durch Landbesitz oder Handel wohlhabend geworden, wie auch immer. Das wird uns nicht verraten. Er wird als angesehen bezeichnet. Das ist, glaube ich, insofern wichtig, weil es deutlich macht, auch wenn wir nicht viel über sein voriges Leben vor diesem Abend erfahren, dass er sich das, er diesen, sagen wir mal, diese Beschreibung erworben hat im Laufe der Jahre durch vielleicht regelmäßige, faire Diskussionsbeiträge, durch konsequentes Abstimmungsverhalten. Gradlinigkeit hat er sich vielleicht erworben und man wird ja nicht von heute auf morgen so wahrgenommen, sondern das braucht eine gewisse Zeit, bis die anderen vielleicht sagen, wir sind nicht immer einer Meinung, aber er ist ein anständiger, geradliniger Kerl oder wie auch immer. Was aber noch wichtiger ist, dass über sein Glaubensleben gesagt werden konnte, dass er ein guter, frommer Mann war, der auf das Reich Gottes wartete. Jetzt könnte man wahrscheinlich annehmen, das wird man doch über jeden sagen können müssen, der im Synedrium sitzt. Eine Vergleichsstudie der Gegenwart würde uns wahrscheinlich auch ins Zweifeln bringen, ob alle, die in den höchsten Gremien von Kirche und Staat sitzen, ob sie mit nur positiven Vokabeln zu beschreiben wären. Ein frommer Mann, der auf das Reich Gottes wartete, das war auch für einen Juden nach Hunderten von Jahren des Schweigens Gottes, wie es ja oft beschrieben wird, schon eine Leistung. Und wir wissen ja, damit war er nicht allein. Uns wird Hanna vorgestellt und Simeon, die bei ihrer Begegnung mit dem jungen Jesus ähnlich gekennzeichnet werden, die auf das Reich Gottes warteten. Er stammte auch aus einem Ort, es wird extra erwähnt, vielleicht auch das keine ganz kleine Geschichte, denn es ist ja auch in Deutschland so, wenn man in Sachsen oder in Mecklenburg oder im Siegerland oder in Brandenburg geboren wird, ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass man mit Gott was am Hut hat, etwas größer oder kleiner. Und das wird damals in verschiedenen jüdischen Ortschaften auch durchaus unterschiedlich gewesen sein. Aber als Krönung kommt sicherlich die Information dazu, er hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Gebilligt klingt ziemlich gemäßigt, finde ich. Aber wenn man sich vorstellt, um welche Fragen es ging bei der Verurteilung Jesu, und wenn man gleichzeitig im Hinterkopf hat, er war ein Jünger Jesu, dann können wir uns vorstellen, was für eine Zerreißprobe da in ihm vonstatten gegangen ist. Er war also offensichtlich bei den Verhören dabei, den ungerechten Beschuldigungen, dem Ausrasten des Hohepriesters und so weiter. Wir dürfen sicherlich kaum annehmen, dass das so eine gesittete parlamentarische Aussprache war, wo feinsäuberlich Protokoll geführt wurde. Wir wissen nicht, ob er, selbst wenn er es gewollt hätte, seine Stimme erheben hätte können, vielleicht wohl überlegte Gegenargumente wie in anderen Diskussionsthemen hätte anbringen können. Das wissen wir alles nicht. Ich vermute, sie wären in der aufgeheizten Stimmung vielleicht einfach untergegangen. Er war vermutlich aber ja auch schon in den Monaten und ein, zwei Jahren davor hier und da dabei, als Beratungen stattfanden, ob ihnen dieser Jesus gefährlich werden könnte, ob er ihnen politisch gefährlich werden könnte. Das wissen wir alles nicht. Der Verdacht liegt nahe, dass auch damals ja manches in Hinterzimmern ausgekungelt wurde, wie heute in der Politik, und er nicht alles mitbekommen hat. Aber vielleicht war er auch bei denen, von denen immer mal wieder gesagt wird, dass sie dabei saßen, wenn Jesus lehrte, weil er sich ein eigenes Bild machen wollte. Und er muss sich ein eigenes Bild gemacht haben, sonst könnten diese Aussagen über ihn nicht gesagt werden. Also, eher leise. Wir hätten ihn sicherlich gerne laut. Im letzten Evangelium wird es ja sozusagen erklärt, dass er ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden. Und hier vielleicht speziell könnte man sagen, aus Furcht vor seinen Mitsitzern im Hohen Rat. Schade also. Wieder mal ein befleckter Held, möchte ich sagen. Wir hätten ihn doch so gerne mit aufrechter Haltung, mit der Stimme im rechten Moment, aber er war ein heimlicher Jude. Erstmal müssen wir ein Klischee, ein liebgewordenes vielleicht, korrigieren. Ein Jünger Jesu im höchsten Gremium, hatte Jesus nicht gesagt, er kommt nur zu den Einfachen, zu den Kranken, die ihn brauchen. Nein, es gibt so hier und da, zum Beispiel in Johannes 12, einen Hinweis, es gab auch unter denen ein paar, die an ihn glauben konnten. Es waren nur ein paar, aber es gab sie. Aber zu diesem Zeitpunkt eben noch heimlich. Und wer von uns könnte den Stab über sie brechen? Aus Furcht vor den Juden, das sagt sich so einfach oder liest sich heute so einfach. Ein bisschen mehr Haltung zeigen, ein bisschen mehr Zivilcourage. Das hätte man doch wohl von jemandem verlangen können, der es immerhin bis in die obersten 70 geschafft hat, oder? Aber wer kennt das nicht, wenn man in einem Gremium mitarbeitet, ist man nicht immer mit allen einer Meinung. Es ist eine schwierige Gratwanderung. Wenn man bei jeder Meinungsverschiedenheit gleich aussteigt, dann gäbe es wahrscheinlich gar keine funktionierenden Gremien mehr. Also diese Frage, was billigt man, wo macht man Widerspruch, wo stimmt man mit ab, eine schwierige Gratwanderung, damals wie heute. Und es sagt sich so leicht, wenn es nicht um die eigene Stellung, das eigene Renommee geht, um alles, was ich mir vielleicht aufgebaut habe, was ich mir mit einer unbedachten Äußerung oder Handlung versemmeln könnte. Es geht ja hier schließlich um viel mehr, denn es geht immerhin um einen verurteilten Staatsverbrecher, den die Kollegen innerlich schon seit längerem zum Tode verurteilt hatten, nur noch eine Gelegenheit gesucht haben, bis sie es endlich unter Einbeziehung der Staatsgewalt und, ich würde sagen, manipulatorischem Populismus, indem sie das Volk dazu gebracht haben, das Richtige zu schreien. Also sie haben geschafft, diesen Kopf von Jesus zu kriegen. In dieser Lage, sich auf die falsche Seite zu stellen, wäre vielleicht auch sogar tödlich gewesen. Ich sah neulich in einer der unzähligen Dokumentationen über das Dritte Reich eine kleine Betrachtung über den Hitlergruß. Und was ich so auch noch nie gehört hatte, war die Information, dass es gleich 33 nur ein halbes Jahr gebraucht habe, dass der Hitlergruß sozusagen die normale deutsche Begrüßung abgelöst hätte. Nur 6 Monate, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und in weiten Teilen der Bevölkerung und Organisationen waren die mit diesem Ding durchgekommen. Und es war ja ein wunderbares Unterscheidungsmerkmal zwischen Gesinnungstreue und möglicher Opposition. Und das gleich am Anfang und das vor wenigen Jahrzehnten in unserem doch ach so aufgeklärtem Land. Man kann nur den Kopf schütteln. Das wieder zurückbetrachtet auf damals macht diese Tat des Josef von Arimathea vielleicht umso bedeutsamer. Denn nun wird es spannend, als der Pulverdampf sich an diesem Nachmittag verzieht, als die Dämmerung einzieht. Wir lesen ja, es war der Abend vor dem Sabbat und der ordentliche Jude musste nun zu seinen religiösen Pflichten langsam übergehen. Es wurde langsam Zeit. Jetzt kommt die Stunde, die diesen Josef für alle Zeiten in die Geschichtsbücher bringen wird. Jetzt wagt er sich aus der Deckung und tut Ungeheuerliches. Ohne den Instanzenweg abzuhalten, geht er direkt zu Pilatus. Er war nicht von seinen Kollegen für diesen Weg beauftragt oder delegiert. In Markus steht ja ausdrücklich, er wagte es. Es war ein Wagnis. Bei einem Wagnis, wissen wir normalerweise, weiß man den Ausgang nicht unbedingt im Voraus. Man hofft, aber man weiß es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Er schert sich nicht um eine eventuelle Beschlusssage des Synhedriums, aber wahrscheinlich gab es auch gar keinen anderen Plan, als dass dieser Gekreuzigte genau dort landen sollte wie alle anderen, nämlich nach Einbruch der Dunkelheit im Tal Hinnon verscharrt zu werden. Und es liest sich fast wie eine satirische Komödie, ausführlich in Kapitel 28 bei Matthäus, als am nächsten Morgen, am Morgen nach ihrem vermeintlichen Triumph über diesen Jesus, seine Kollegen, die Pharisäer und Schriftgelehrten, schon wieder bei Pilatus auf der Matte stehen und sagen, wir haben nochmal nachgedacht, dass dieser Betrüger, also Jesus, als er noch lebte, sagte, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum bitte das Grab bewachen bis zum 3. Tag. Ich kann mir das höhnische Gelächter von Herodes so richtig vorstellen. Und sein erstauntes Gesicht, als er in Gönnerpose dann sagte, hier habt ihr ein paar Wachen, bewacht ihn so gut ihr könnt. Wie er sich wahrscheinlich zu seinen Genossen umgedreht hat und gesagt hat, schaut euch diese Schlaumeier an, diese Pfeifen, sie haben immer noch Schiss vor diesem Kerl. Auf jeden Fall scheint sich also am Abend in der Nacht doch herumgesprochen zu haben, dass dieser Leichnam einen etwas anderen Weg genommen hat, als es üblich war. Wir wissen nicht, ob sie wussten, wem das Grab gehört. In so einer Situation kann man sich ja auch vorstellen, dass ein Gerücht das andere jagte. Und im Tempel waren aufregende Dinge passiert wie noch nie. Der Vorhang war zerrissen, am Himmel waren erstaunliche Dinge passiert. Also die Welt war an dem Tag in Jerusalem wahrlich in Aufruhr, sodass man sich sicherlich nicht um jedes Detail kümmern konnte. Aber es war halt auch noch nicht ganz dunkel gewesen, nehme ich an. Und wer weiß, wer außer den paar versträngten Getreuen doch noch aus sicherer Entfernung verfolgt hatte, was da so vor sich ging. Auf jeden Fall, Josef muss es ab diesem Moment egal gewesen sein. Denn er, für den sonst sicherlich andere gearbeitet haben, er muss ja wohl selbst Hand angelegt haben, sich Hände und Gewand vielleicht schmutzig gemacht haben und blutig verschmiert gewesen sein. Er wickelte ihn in sein neues Leinentuch, schleppte ihn und er wälzte sogar den Stein davor. Wirklich nur er allein? Überraschung. Im Johannesevangelium erfahren wir noch etwas mehr. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Dann nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher und so weiter. Was für eine Überraschung. Es taucht ein zweiter Mann aus der Deckung auf, ein Kollege, von dem wir lange, lange nichts gehört haben, von dem wir fast noch weniger wissen als von Josef, der aber bereits einmal eine Rolle in der Dunkelheit auch gespielt hatte, als er zu Jesus kam, um sich von ihm einige Dinge erklären zu lassen. Wenn man das nochmal nachliest, die Begegnung von Nikodemus mit Jesus, finde ich es fast lustig, wie Nikodemus seine Fragen stellt, und man könnte fast sagen, Jesus kommt in einen Erzählrausch und wir erfahren gar nicht mehr, was mit dem Nikodemus passiert. Die Rede wird lang und länger, wahrscheinlich die ganze Nacht lang, und was mit dem Nikodemus passiert, der die Frage gestellt hat, das erfahren wir gar nicht mehr. Es wird eine Riesenrede Jesu daraus. Er taucht dann noch einmal auf, auch im Johannesevangelium wird uns das berichtet, als er bei einem dieser Debatten im Synhedrium die Frage stellt, sollten wir nicht wenigstens auch mal die Gegenseite hören, so ungefähr, wo er gleich angefahren wurde, bist du etwa auch einer von denen? Also für einen kurzen Moment hat er mal gezuckt und dann war er wahrscheinlich genauso wieder still. Und jetzt stellt euch diese irre Szene vor. Die Frauen stehen noch da, trauernd, in gebührendem Abstand. Wie soll dieser schreckliche Tag wohl zu Ende gehen? Und da kommen plötzlich in der Dämmerung zwei Ratsherren um die Ecke. Der eine hat schon die Genehmigung von Pilatus in der Tasche und Leichentücher dabei. Der andere schleppt die wohlriechenden Öle ran und dann sorgen sie für eine ordentliche Bestattung. Das war doch wohl etwas, was man überhaupt nicht erwarten konnte an diesem Tag. Wir wissen nicht, ob sie als Juden wussten, dass sie Jesaja 53, Vers 9 erfüllen würden. Und man hat sein Grab bei den Gottlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Wir sind ja heute immer sehr schlau und können das alles schön nachlesen. Wir können vielleicht ahnen, dass sie es gewusst haben, auch ob sie in dem Moment gewusst und gespürt haben, dass sie dieses Wort erfüllen, vielleicht eher unwahrscheinlich. Spielt aber keine Rolle. Für diese beiden war es an diesem Tag klar, wir müssen das jetzt einfach tun und in die Hand nehmen. Wir. Es ist niemand anderes da, der das in die Hand nehmen würde. Ich finde es, wie gesagt, wunderbar, dass die Bibel hier den Sack zubindet und wir noch einmal etwas auch über Nikodemus erfahren. Jesu Worte waren also nicht umsonst gewesen, diese lange Rede, von der ich eben sprach. Er ist auch bis dato zu einem heimlichen Jünger Jesu geworden. Und wir wissen, wie sehr, sie waren noch nicht einmal die einzigen beiden. Aber es musste ja noch etwas passiert sein. Sie müssen sich irgendwann erkannt haben und voneinander gewusst haben, sonst hätten sie diese konzertierte Aktion nicht vom Zaum brechen können. Das heißt, irgendwann müssen sie miteinander gesprochen haben, vielleicht bei dieser Frage des Nikodemus, wo er sich einmal ein bisschen geoutet hat. Vielleicht haben sie in den Augen, an der Stimme des anderen erkannt, dass sie in einer stillen Minute mal den Mut haben könnten, aufeinander zuzugehen und zu sagen, hey, bist du auch einer, der die Dinge so sieht und nicht so wie die Mehrheit hier. In einem kleinen Kreis von Nachdenklichen müssen sie erkannt haben, weshalb Geisteskind sie sind. Aber einer muss den Anfang gemacht haben und sich eben auch wieder risikoreich geoutet haben, und zu sagen, ich bin einer von denen. Und um dann glücklich festzustellen, ich bin nicht allein. Das war es dann aber auch schon, was wir von ihnen erfahren. Wir wissen nicht, wie ihr Leben weiterging. Wir wissen nicht, ob sie davongekommen sind, ob sie ihren Job im Hohen Rat behalten haben, ob sie vielleicht dann zur Gemeinde gestoßen sind, ob sie ausgestoßen wurden, oder ihnen sogar Schlimmeres passiert ist, ob sie als Hochverräter angeklagt wurden, weil sie ja genau zu dem, wovor ihre Kollegen am meisten Angst hatten, nämlich dass dieser Spuk mit diesem Jesus weitergeht, haben sie ja aus Sicht der anderen entscheidend beigetragen. Aus Gottes Sicht nicht, aber aus der Sicht der anderen waren sie ja mitverantwortlich dafür, dass dieser Jesus nicht von der Bildfläche verschwunden ist. Und ich glaube nicht, dass man ihnen das so einfach verziehen haben könnte. Aber ich glaube eben, es war ihnen in diesem Moment egal. Das ist das Entscheidende. Sie wussten, dass die Stunde ihres Bekenntnisses gekommen war und sie konnten in dem Moment nicht länger ausweichen. Ich bin begeistert darüber, dass sie an dieser Stelle und in diesem Moment zu zweit waren. Ist das nicht ein wunderbares Prinzip Gottes? Er hat allein gekämpft, er hat es allein ausgefochten. Aber wir dürfen in der Regel mindestens zu zweit sein. Und oft sind wir noch viel mehr. Wir dürfen uns in der Gruppe wohlfühlen und uns gemeinschaftlich stark fühlen. Aber es waren auch hier schon immerhin zwei. Welche Vorbilder also? Ich liebe ja das alte Pro-Christ-Motto vom Zweifeln zum Staunen oder unsere Jahreslosung jetzt wieder. Ja, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Wie mag es diesen beiden wohl auch gegangen sein? Und wie viele Gelegenheiten habe ich schon aus Menschenfurcht, aus Bequemlichkeit, aus Nachlässigkeit des Denkens verpasst? Sie haben damals mit allen Konsequenzen rechnen müssen und damit waren sie eigentlich am Anfang einer langen Kette, die es in jeder Generation wieder gibt, bis in die Gegenwart. Und das macht sie, glaube ich, bedeutsam für die Gegenwart. Wenn wir in die Kirchengeschichte denken, dann fallen uns Luther und alle davor ein, die versucht haben, die Kirche zu reformieren. Einige davon sind auf dem Scheiterhaufen gelandet. Dann der ganze Kampf zwischen Wissenschaft und Aufklärung. Dann der Kampf in der nationalsozialistischen Zeit um den rechten Weg. Und geht es heute nicht auch so weiter, dass man als Politiker, als Arzt, als Standesbeamter, als Wissenschaftler, als Pastor, aber letztendlich als einfacher Mann, als Laie, immer wieder genau vor dieser Frage steht, muss ich jetzt vielleicht gerade meinen Mund auftun? Wie immer zeige ich euch mal kurz ein Bild aus meiner jüngsten Vergangenheit. Das ist Donnerstagmorgen um 8 Uhr, Ecke Scheidemannstraße, Ebertstraße. Rechts davon ist der Reichstag. Wer schon mal da war, wird es erkennen. Es ist noch menschenleer. Und neben mir steht der Adam Franke, ein Arzt, der schickte mir das Bild mit dem ironischen Kommentar, die größte Demo der Welt. Ja, am Donnerstagmorgen, wir paar Hanse-People wollten noch einmal vor der Abstimmung im Bundestag über die Organspende den Abgeordneten, die an dieser Stelle mit ihren dicken Limousinen vor dem Bundestag vorfahren, eben vorbeifahren, sagen, was wir nicht damit einverstanden wären, falls sie das beschließen, was sie dann ja Gott sei Dank nicht beschlossen haben, nämlich, dass wir alle zu Organspendern werden, ohne widersprochen zu haben. Über den Inhalt, ob man das genauso sieht, will ich heute gar nicht reden. Danke, es reicht schon. Und ich zeige das auch nicht, um zu sagen, was für ein toller Hecht ich bin, denn dieses da kostet mich gar nichts, außer dass ich einmal wieder um 6 Uhr aufstehen muss und 6,30 Euro oder was für eine Bahnfahrkarte ausgeben muss. Mehr kostet mich das nicht. Die Christen, die heute vielleicht in China vor ihrer zertrümmerten Kirche stehen, ich habe gelesen, über 500 Kirchen sind zerstört worden, weil dem Staat das nicht passt, was an der christlichen Gemeindefront so passiert, die heute vielleicht vor ihren Gemeinden stehen, wie in vielen anderen Ländern, die kostet es was, zu ihrem Glauben zu stehen. Und die fragen immer wieder, ob man bereit ist, sich offiziellen Druckanforderungen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen, bestimmte Papiere zu unterschreiben, sich zu Dingen zu verpflichten. Das sind die Herausforderungen. Das ist Kinderkram. Das kostet mich gar nichts. Und das ist viel, viel leichter, als in der Familie vielleicht meinem Enkel Auskunft zu geben, wenn er aus der Schule mit der Information kommt, die Welt hat die Wissenschaft erschaffen. Das sind die Herausforderungen, vor denen ich stehe. Und die sind viel schwerer als das. Ich erinnere mich an etwa Gleichaltrige, die in jungen Jahren nach Österreich als Missionare gegangen sind. Es gehen ja nicht nur Missionare nach Afrika oder Asien, sondern auch in europäische, katholische Nachbarländer. Und sie sagten, also wenn ein Bauerssohn in Kärnten zu uns Baptisten kam, der musste damit rechnen, enterbt zu werden. Ist vielleicht heute nicht mehr ganz so dramatisch, so 40 Jahre später, aber damals war das eine Entscheidung, die über mein Wohl und Wehe für mein Leben schon entscheidend war. Wie ist es, wenn in einer Evangelisation oder zu einer Gemeinde eine Ehefrau zum Glauben kommt, ihr Mann aber nicht? Sie geht volles Risiko, wie ihr Leben weitergehen wird. Das sind Herausforderungen, da ist das ein Kinderspiel dagegen. Ihr könnt euch diese Dinge sicherlich selber ausmalen, wie ist es bei Muslimen heute, die zum Glauben kommen. Die Beispiele hören und lesen wir ja auch andauernd. Das sind die Herausforderungen. Uns, die wir behütet aufgewachsen sind, uns haben sich solche Fragen noch nicht gestellt. Und darum wird das, was wir in den vier Evangelien über Josef und über Nikodemus lesen, wird sich so nicht wiederholen. Das war eine einmalige Gelegenheit, wo diese beiden mit vollem Risiko für ihr eigenes weiteres Leben ihrem neu gefundenen Glauben an diesen Messias, wo sie diesem Glauben gefolgt sind und nicht feige waren, wo sie die Gelegenheit nicht verpasst haben, als wirklich leuchtendes Vorbild für uns. Wir werden wahrscheinlich in unserem ganzen Leben nicht solche mächtigen Herausforderungen, in den meisten normalen Leben werden wir solche Herausforderungen nicht zu bestreiten haben. Wir haben andere in unserem Beruf, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften zu bestreiten. Das sage ich zuallererst mir selbst und möchte euch das nicht vorhalten, so nach dem Motto, ihr seid zu feige. Nein, wir sind alle immer wieder in dieser Gefahr, dass wir den Mund halten, dass wir heimliche Jünger bleiben, obwohl wir gar keinen Grund dafür haben, dass wir heimliche, versteckte Jünger bleiben, die nicht mit unserer Meinung an die Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit fängt für junge Eltern zum Beispiel im Klassenzimmer an. Ich sage immer wieder gerne, wenn 20 Eltern da sind an einem normalen Elternabend und es um bestimmte Themen geht, dann ist der eine Elternteil, der die wichtigen Fragen stellt. Das sind schon die 5% von 20, die meistens wichtig sind, um eine Debatte vielleicht in eine andere Richtung zu lenken. Aber das sage ich nicht, weil mir das immer gelungen wäre, sondern weil ich von Josef und Nikodemus diesen Appell mir und euch weitergeben möchte: Werdet von heimlichen Jüngern zu mutigen, bekennenden Jüngern, wo es angebracht ist, wo es nötig ist. Verschließt nicht die Augen und die Ohren und zieht euch die Decke über den Kopf, wenn solche Herausforderungen in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft auf uns zukommen. Amen.